Radio Ginseng, der Bücherstapel mit Alice Mir.
Ich grüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einem neuen Bücherstapel, den sechsten und letzten, den ich im Jahr 2025 präsentiere. Wir sind im Monat November, den man bekanntlich auch den November Blues zuschreibt. Ja, das Wetter spielt bei mir schon keine unbedeutende Rolle. Wenn ich morgens erwache und mir beim Blick aus dem Fenster keine graue Wolkendecke entgegenschreit, dann kann ich ganz fröhlich Guten Morgen rufen. So schön wie der Tag mich aus dem Bett holt, muss der einfach gut werden. Wenn er allerdings grau ist, dann rufe ich weniger fröhlich meinen Guten Morgen, stehe rasch auf, denn der innere Schweinehund hat einen reizenden Vorschlag. Aber nein, ich mache, was ich will und höre nicht auf sein Gesäusel. Aber sofort entsteht mein Plan. Und er sagt, ganz rasch alles erledigen, was gemacht werden muss, und dann Hücke. Ja, Hücke, das Wort, das aus den nordischen Ländern eine gemütliche Zeit beschreibt, die man genussvoll erlebt mit dem, was einem gut tut. Mit einem schönen Getränk, auf der Couch in die Lieblingsdecke eingemummelt, Kopfhörer auf und Musik hören oder etwas vorlesen lassen, beziehungsweise selbst zum Buch greifen. Welches Buch? Nach einer Musik mache ich Ihnen Vorschläge. Der Lesegeschmack ist ja sehr verschieden. Deshalb stelle ich Bücher aus verschiedenen Genres vor. Ich beginne mit einem Krimi, Die Toten von Fehmarn von Erik Berg. Und ich habe eine Biografie, ein Sachbuch und einen Roman mit historischem Bezug dabei. Also los geht's mit dem Krimi, Die Toten von Fehmarn. Ich kaufte mir das Buch auf der Insel Fehmarn und las es dort natürlich auch. Ich hoffe, Sie sind gespannt. Ja, spannend war es für mich auch. Und dem Autor gelingt es tatsächlich, die aufgebaute Spannung bis zur letzten Zeile zu erhalten. Ohne zu verraten, wie das Ganze ausgeht, möchte ich Sie mittels Angaben zum Inhalt neugierig machen. Die Journalistin Doro Kagel, die als Teenager immer ihre Ferien auf der Insel verbrachte, erhält die Nachricht, dass ein Jugendfreund, Jan Arne Asmus, ermordet wurde. Kurz bevor er verstirbt, flüstert er noch ihren Namen. Warum? Das fragen sich nicht nur Doro, sondern auch die anderen Mitglieder der Jugendgang, die fast alle noch auf der Insel leben. Doro und Jan Arne verbindet zwar der gleiche Beruf, Journalist, aber sie hatten seit den Jugendtagen keinen Kontakt mehr. Zwar wusste sie, dass er auf Kriegsschauplätzen unterwegs war und nach einer schweren Verletzung an den Rollstuhl gefesselt nur noch einzelne Beiträge für kleinere Zeitungen schrieb. Wer also hatte ihn ermordet? Und warum? Und wieso haucht er ausgerechnet ihren Namen kurz vor seinem Tod? Doro möchte nicht unbedingt auf die Insel reisen, denn dort lebt seit einiger Zeit ihre Mutter, mit der sie keine Innigkeit verbindet. Ihr eigener Ehemann, der durch Corona sein Restaurant in Berlin aufgeben musste, begleitet sie auf diese Reise und lernt so seine Schwiegermutter kennen. Auch das wird in einem Nebenstrang erzählt. Seite für Seite werden die anderen Mitglieder der Jugendgruppe vorgestellt. Und dann ist da noch das Geheimnisspiel. Doro erinnert sich daran und auch Jan Arne hatte sich damit beschäftigt. Er hatte ja Zeit und wollte den Mord, der die Gruppe damals erschreckte, aufklären. Doro und eine Freundin hatten die Leiche entdeckt. Aber der Mord konnte nicht aufgeklärt werden. Als der Vater von Jan Arne ihr Unterlagen übergibt, die sich ebenfalls mit dem Mord von damals befassen und noch weitere, viel früher Geschehene aufführen, ist der Eifer von Doro geweckt. Ihre Ermittlungen werden gefährlich. Sie gerät in Lebensgefahr. Doch es bleibt auch nicht beim Tod von Jan Arne.
Sie rätselt, wer welches Geheimnis damals aufschrieb und hofft, über die Zuordnung der Geheimnisse zu mehr Aufklärung zu gelangen. Doch sind ihre Überlegungen richtig? Wie die Morde aufgeklärt werden, dazu müssen Sie tatsächlich alle Seiten lesen. Na dann, Buch besorgen, ruhiges Plätzchen aussuchen und mit dem Lesen beginnen. Spannende Unterhaltung wünsche ich Ihnen.
Vom Krimi zur Biografie. Davon gibt es ja viele auf dem Büchermarkt. Gekauft hätte ich mir es sicher nicht und ausleihen in der Bibliothek, das hätte ich auch nicht gemacht, aber ich bekam es in die Hand gedrückt mit der Empfehlung, es zu lesen. Und so tat ich es und empfehle es nun weiter.
Mein heutiges Buch schert ein wenig aus meinen Leseschätzen aus. Ich hätte es mit Sicherheit nicht erworben, ganz einfach, weil auf dem Cover eine Monarchin zu sehen ist. Und Bücher über Monarchien, ja, das hat mich eigentlich nicht so interessiert. Auch wenn diese Monarchin eine sehr, sehr schöne Frau ist. Und zwar geht es um Farah Diba Pahlavi. Ihr Buch nannte sie einfach nur Erinnerungen. Als Leihexemplar wurde es mir mit den Worten »Lies mal, sehr interessant« überreicht. So lag es eine Weile im Bücherregal, aber jetzt ist es gelesen und ich werde Ihnen über den Inhalt erzählen und davon, was es in mir hervorrief. Ich denke schon beim Hören des Vornamens Farah werden Sie eine Assoziation haben. Richtig, es ist die Autobiografie der im Exil lebenden Kaiserin des Irans, Farah Diba Pahlavi. Sie wurde am 14. Oktober 1938 als einziges Kind ihrer Eltern geboren. Die Familie väterlicherseits stammt aus Aserbaidschan. Ihr Großvater war persischer Botschafter in Russland und dessen Sohn, also der Vater von Farah, begann eine Ausbildung an der Kadettenschule in St. Petersburg, die er aber bei Ausbruch der Oktoberrevolution abbrach. Er floh nach Frankreich und studierte Rechtswissenschaften und dann an einer Militärakademie. Der Vater verstarb an Krebs, als Farah erst 10 Jahre alt war. Ihre Erziehung lag nun in den Händen ihrer Mutter. Farah wurde Schülerin an der italienischen Schule in Teheran, um den Wunsch ihres Vaters zu erfüllen, wechselte aber dann an die École Jeanne d'Arc, die ihre Mutter besucht hatte. Hier beeindruckte sie ganz besonders die junge Nonne Claire, die eine Basketballmannschaft trainierte, der sie ganz schnell beitrat. Überhaupt war sie sehr sportlich unterwegs. Weitsprung, Hochsprung und Laufen, das waren ihre Disziplinen. In den beiden letztgenannten siegte sie 1954 bei den ersten landesweiten Leichtathletikmeisterschaften der Frauen. Und das im Iran, das muss man sich mal überlegen. Also ich habe darüber nachgedacht. Auch die Erlebnisse der Pfadfinderinnen werden erwähnt, die sie 1956 erstmalig nach Paris führten. Nach dem Abitur, das sie am Razi-Gymnasium in Teheran als Klassenbeste erwarb, wollte sie Architektur studieren, um am Aufbau ihres Landes teilzuhaben. So bewarb sie sich um ein Stipendium, um in Paris studieren zu können. All diese Dinge können Sie im Buch viel ausführlicher nachlesen. Mich beeindruckte das Gelesene ganz besonders dahingehend, weil sich der Umgang mit Frauen im derzeitigen Iran so ganz anders zeigt. Die prunkvolle Hochzeit mit dem Schah von Persien wurde 1959 gefeiert. Farah suchte den Kontakt zum Volk und unternahm zahlreiche Reisen, die sie in die abgelegenen Teile des Irans führten, um sich für die Befreiung der iranischen Frauen aus den Fesseln der Traditionen einzusetzen. Ausführlich schreibt sie über die Weiße Revolution, für die es natürlich ausreichend Widersacher gab, und nach der Flucht der Schah-Familie 1979 kurz vor dem Blutrausch keine Fortführung fand. Als 1967 im Iran die Verfassungsänderung, die eine neue Thronfolge beinhaltete, verabschiedet wurde, kam das einem Paradigmenwechsel, somit einem Wandel grundlegender Rahmenbedingungen in der persischen Gesellschaft gleich. Ich sehe das als sehr fortschrittlich. Die Alphabetisierung war auf den Weg gebracht worden und als ihre Schulfreundin Lily Amir mit einem Bibliothekardiplom aus Amerika zurückkommt, wird den beiden im Gespräch bewusst, dass es im Iran keine Kinderbücher gab. Den Kindern wurden damals die alten Volksmärchen erzählt, die mündlich überliefert waren. Illustrierte Kinderbücher nach westlicher Art waren unbekannt. Da sie selbst großes Gefallen daran fand, übersetzte Farah das Märchen von Hans Christian Andersen »Die kleine Meerjungfrau« ins Persische und versah es mit Illustrationen.
Kommen wir zum Sachbuch. Gelesen habe ich viele, im Radio empfohlen aber wenige. Wenn Sie einen Garten haben und einen neuen Obstbaum pflanzen möchten, dann finden Sie hier neben guten Hinweisen Wissenswertes und Schönes. Wenn Sie sich für alte Obstsorten interessieren, dann haben Sie vielleicht solche Namen wie
Hasenkopf, Hühnerherz und Breitarsch als Vertreter für Äpfel sowie die Venusbrust, eine Pfirsichart, bereits gehört. Ich fand diese Namen lustig, im Vorwort eines Buches, auf das ich Sie hinweisen möchte. Im Dumont Verlag ist zusammen mit der Staatsbibliothek zu Berlin ein Buch unter dem Titel »Die alten Obstsorten« erschienen. Die Texte dazu verfasste Sophia Blind, Jahrgang 64. Sie ist Autorin und Literaturübersetzerin, lebt im Lahntal, wo sie auch gärtnert. Sie pflegt in ihrem historischen Garten über 30 Obstbäume, alte und seltene Sorten. Es wurde viel Wissenswertes zusammengetragen, nicht nur über Geschmack, Herkunft und Verbreitung der Früchte, nein, auch Informationen zum Erwerb alter Sorten und wie der Anbau gelingen kann. Neben den schönen Geschichten zu einzelnen Obstarten bekommen auch Geschichtsfreunde interessante Informationen aus der Antike, dem Mittelalter und Barock. Hat man Lust auf den Geschmack der Früchte, dann werden sie mit einigen Rezepten neugierig gemacht. Mir hat es besonders der Herbstauflauf angetan. Ein Gericht aus Birnen, Bohnen und Speck. Süßes und Herzhaftes miteinander verbunden, das musste ich ausprobieren. Liebe Hörerschaft von Radio Ginseng, freuen Sie sich auf das liebevoll gemachte Buch mit den wunderschönen Zeichnungen. Wenn Sie ein Geschenk für einen lieben Gartenfreund suchen, dann ist das genau das Richtige. Ich wollte dieses Buch auch verschenken, hatte mir allerdings die Verfasserin nicht gemerkt. Und beim Googlen dann nur alte Sorten statt alte Obstsorten eingegeben. So stieß ich beim ersten Versuch auf einen Roman. Der war ebenfalls beim Dumont Verlag erschienen und den Einband ziert ein Zweig mit Birnen. Verwirrung und Neugier. Was hätten Sie gemacht? Ich habe beide Bücher gekauft, gelesen und verschenkt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wer Radio Ginseng schon lange kennt, der wird denken, das habe ich doch irgendwie schon mal gehört. Richtig, ich habe Ihnen schon vor langer, langer Zeit einmal beide Bücher vorgestellt, das Fachbuch und den Roman. Heute belasse ich es beim Fachbuch und vielleicht möchten Sie ja doch einen Obstbaum pflanzen und entscheiden sich dann, für eine alte Sorte. Deshalb meine Empfehlungen für dieses Fachbuch. Denn es ist wirklich sehr, sehr schön und lesenswert. Und Sie werden Ihre Freude daran haben, wenn Sie es sich zulegen. Das Buch ist noch käuflich zu erwerben. Ich habe es selbst im Internet entdeckt. Ja, wenn Sie einen Obstbaum pflanzen wollen, in der nächsten Zeit, wenn das Wetter es zulässt. Und Sie brauchen vorher noch ein paar Informationen, vielleicht über eine alte Sorte. Dann legen Sie sich das Buch zu. Es wird Ihnen Freude bereiten beim Lesen, genauso wie es mir ging, bevor ich das Buch dann verschenkte.
Dann bleibt noch der Roman mit einem historischen Bezug. Dazu begeben wir uns in mein Lieblingsreiseland nach Frankreich.
Frauenhäuser, ein Thema, das uns in Deutschland auch immer wieder begegnet. Es ist traurig, dass es solche soziale Einrichtungen braucht, die Frauen und ihren Kindern bei häuslicher Gewalt vorübergehend Zuflucht bieten. Doch es ist gut, dass es Orte gibt, an denen Frauen Hilfe und Beratung erhalten. Doch das Thema ist nicht ganz neu. Ganz im Gegenteil. So führt uns die Autorin mit ihrem Roman nach Frankreich. In zwei ineinandergreifenden Strängen erzählt Letizia Colombiani die Geschichte des ersten Frauenhauses. Es wurde 1926 von Blanche Peyron trotz aller Widerstände in Paris gegründet und bekam den Namen Palais de la Femme. Vielleicht geht es Ihnen wie mir. Der Name Blanche Peyron war mir bisher nicht begegnet. Und ich finde, es wurde Zeit, von dieser mutigen Frau zu hören. Und liebe Hörer, ja, ich meine Sie, liebe Männer, nicht vom Radio weglaufen. Blanche Peyron hätte das nicht leisten können, ohne einen starken Mann an ihrer Seite. Doch zurück zum Roman. Der zweite Erzählstrang erfolgt im Hier und Jetzt. Die junge Staranwältin, die eigentliche Protagonistin im Buch, hat ihren Prozess verloren. Als ihr Mandant sich vor ihren Augen das Leben nimmt, bricht sie zusammen. Burnout, so nennt man das heute. Solène kann nicht mehr arbeiten, doch zu Hause fällt ihr die Decke auf den Kopf. Und das Grübeln hört nicht auf. Ihr Therapeut rät ihr zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit. Und so wird Solène öffentliche Schreiberin im Palais de la Femme. Einmal wöchentlich verfasst sie für die dort lebenden Frauen Briefe, schreibt an den zurückgelassenen Sohn, an die Ausländerbehörde, den Geliebten. Briefe, die diese Frauen selbst nicht schreiben können. So wird sie Teil dieser Gemeinschaft und lernt viele Einzelschicksale kennen, erfährt aber auch, wie es sich anfühlt, am Rand der Gesellschaft zu leben. Sie denkt über ihr eigenes Leben nach und verändert ihre Lebensweise. Bald fühlt sie sich geheilt, doch sie täuscht sich. Als die junge, drogensüchtige Bewohnerin des Frauenhauses sich das Leben nimmt, wird sie an den Tod ihres Mandanten erinnert. Und bricht erneut zusammen. Wird Solène ihr Leben wieder in Gang bringen? Finden Sie es heraus. Lesen Sie Das Haus der Frauen von Letizia Colombiani. Ein Roman mit kraftvollen Geschichten. Ein Stück Biografie von Blanche Peyron. Ein Plädoyer für mehr Solidarität.
Das war mein Bücherstapel, zusammengestellt aus verschiedenen Genres. Schließlich wollte ich den unterschiedlichen Lesegeschmack meiner Hörerschaft bedienen. Ob mir das gelungen ist, das können nur Sie entscheiden. Teilen Sie mir ruhig mit, wie es Ihnen mit der Sendung ergangen ist. Sie wissen ja, Feedbacks sind mir immer willkommen. Noch eine kleine Anmerkung von mir. Die präsentierten Bücher wurden bei Radio Ginseng bereits einmal vorgestellt, meist in einem Magazin. Für meine Bücherstapel benutze ich deshalb immer die damals von mir vorgestellten oder erstellten MP3s. Und Sie werden es bemerkt haben, dass manchmal eine kurze Aussage nicht so genau in den Monat November passt oder die Örtlichkeit nicht stimmt, weil beim Verfassen der Rezension auch oft mein damaliges Gefühl, der ja auch vom Aufenthaltsort und der Befindlichkeit abhängt. Das führt dann zu solchen Situationen, die eine kleine Erklärung brauchen. So, genug der Erklärung. Ich verabschiede mich von Ihnen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, auch wenn die Novembertage nicht immer hell und freundlich sind. Die Zeit vergeht auch. Und dann kommt der Advent mit vielen Kerzen und noch mehr Hücke und jeden Tag ein Stückchen Schokolade aus dem Weihnachtskalender und so weiter. So erleben und erreichen wir dann den guten Dezember mit dem schönen Weihnachtsfest. Für heute sage ich Tschüss. Alles Gute für Sie, bleiben Sie mir gewogen. Tschüss sagt, bis zum nächsten Bücherstapel, Alice Mia.